Wir kennen das ja schon ein bisschen länger tatsächlich, deswegen sagen wir natürlich auch du, aber das wäre auch völlig wurscht, weil du duzt jeden. Völlig egal, ne? Bankdirektor, egal.
Bankdirektoren, ja, auch Prinzen, alle duze ich. Das ist einfach so mein Ding, weil ich nicht mehr, ich mag nicht dieses Doktor und diesen Sie und diesen Abstand, sondern ich will einfach wissen, was bewegt dich, worüber wollen wir sprechen, und deswegen brauche ich auch keine Krawatte, sondern ich will einfach wissen, worum geht's dir?
Wenn du auf einer Party stehst, ne, und jemand dich noch nicht kennt, sagst du, sag mal, was machst denn du eigentlich beruflich? Was ist denn da die Antwort? Das würde mich mal interessieren.
Gute Frage. Werde ich selten gefragt. Was machst du? Ja, ich investiere mein Geld in Köpfe, die klüger und besser sind als ich.
Genial, oder?
Ja.
Also ich meine, genial, oder? Ein Traumjob, oder?
Es ist ein
Der
Traumjob.
Haken ist, man braucht natürlich erstmal Geld, um dann nutzen, oder?
Ja, genau. Da habe ich natürlich auch vorher hart gearbeitet und bin ja auch echt hart hingefallen. Aber es ist ein Traum. Ein Traum, mit wirklich brillanten Köpfen arbeiten zu dürfen, das meine ich sehr ernst, die wirklich viel besser sind als ich, und denen mit deinem bescheidenen Kapital, mit deiner Erfahrung weiterzuhelfen, das ist ein Traumjob.
Du bist einer von uns, du bist eine Bönsche Jung, und das ist, man sieht es ja heute nicht mehr an, aber früher warst du ein richtig cooler Skater, oder? Also ich will damit.
Ja.
Da war schon eine richtige Unverschämtheit drin in der Frage, stelle ich gerade fest.
Ja, aber du hast recht, es ist traurig. Ich weiß nicht, vor 2, 3 Wochen habe ich ein Video aufgenommen für Titus Dittmann, ein Freund. Und er so, ja, spring mal gerade mal über ein paar Bretter drüber und so, das will ich dann auf der Bühne zeigen, das Video. Ich so, ja, kein Problem. Und dann habe ich da erstmal ein Brett aufgestellt. Früher bin ich über 6 Bretter
Ja.
gesprungen, springe über dieses eine Brett und lege mich
Richtig
richtig
gemault,
vernünftig hin,
ja.
und beinahe wäre mein Arm mal wieder rausgesprungen. Das ist so eine Schwachstelle meines Körpers. Glücklicherweise nicht. Aber genau, ich bin dann nochmal drüber gesprungen. Das musste ich mir noch geben. Diesen Killer-Skate-Instinkt habe ich noch, aber ich bin dann über ein Brett einmal sauber gesprungen und dann war auch Schluss.
Und was viele ja tatsächlich auch nicht wissen, die Halfpipe in der Rheinaue geht auch auf dein Engagement zurück. Du hast damals den damaligen Oberbürgermeister wahnsinnig genervt und da schon so, ja, im Grunde Unternehmergeist an den Tag gelegt, dass dieses Ding kommt.
Ja, ich glaube, dieses Gehen, die Welt nicht so zu akzeptieren, wie sie ist, sondern die Welt zu verändern. Und das ist ja, klingt ja erstmal verrückt. Ich, kleiner Frank oder ich, kleiner Klaus oder kleine Julia, kann die Welt verändern. Aber ja, du kannst. Und ich kann auch, indem du einfach beim Oberbürgermeister immer weiter sitzt, weil er hatte nie Zeit. Und dann war, ja, der ist schon wieder weg. Sag ich, okay, ich komme morgen wieder. Und ich saß einfach stundenlang in diesem Zimmer, bis er mich anhören musste. Und dann war ich gut vorbereitet und habe gesagt, ich werde von der Polizei gejagt und so, weil wir am Podium fahren. Und wenn man sowas macht und wenn man sich einsetzt und wenn man bereit ist, bei Rückschlägen nicht direkt aufzugeben, sondern weiterzumachen, dann kann jeder die Welt verändern, und diesen Virus trage ich in mir.
Wir haben gerade schon gehört, Skaten war dein großes Ding. Schule nicht so, ne? Also bist damals mal vom Pedder geflogen, gerade so irgendwie einen Abschluss hingekriegt, dann die ersten eigenen Firmen gegründet und auch da einmal richtig auf die Nase geflogen. Wer war damals schuld?
Ich habe mich selber sehr sauber in den Ruin gebracht, mit durch eine Verkettung extrem dummer Entscheidungen von mir. Wir haben eine Connect-Box gebaut, so eine Box, die das lokale Netzwerk mit dem Internet verbunden hat, war damals revolutionär. Dann haben wir die einfach nicht so viel verkauft, wie wir es hätten verkaufen sollen. Und dann kam irgendwann die Bank und hat gesagt, sag mal, hier, das Konto ist ja jetzt im Minus. Ja, damals ging das noch, da hatten wir irgendwie 1 Million Minus auf dem Konto.
Eine Million Minus hatte ich.
Ja, bürge doch mal gerade dafür privat. Und ich habe einfach gar nicht darüber nachgedacht, das einfach unterschrieben. Aber irgendwann, 2000, platzte der neue Markt. Die Dinge sahen nicht mehr so rosig aus. Und die Bank erinnerte sich an dieses Stück Papier und schickte das dann zu meiner Mutter, wo ich damals noch gemeldet war, nach Hause. Und wenn man da 8% Zinsen auf 1 Million zahlt, dann ist das relativ viel Geld.
Das heißt, du warst im Grunde am Ende, du warst blank bis auf die Knochen, deine Familie wahnsinnig enttäuscht. Eigentlich war das das Ende, oder nicht?
Es war wirklich ganz, ganz schlimm, diese Enttäuschung, die Eltern enttäuscht zu haben, sich selber vor dem Nichts zu stehen. Da habe ich Panik bekommen, weil man weiß einfach, man wird in den nächsten 7 Jahren, so lange dauert eine private Insolvenz, einfach nicht mehr wirklich was machen dürfen, auch zu Recht, weil man ja wirklich Mist gebaut hat. Das war schon eine sehr, ja, wahrscheinlich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Aber erstens, ich konnte diese Privatinsolvenz abwenden durch einen Vergleich mit der Bank, aber ein Jahr lang hatte ich sie quasi immer vor meinem Gesicht. Und das Zweite, was ich heute predige, ist, mach es nicht. Also geh ins Risiko, indem du selber ein Unternehmen gründest und esse Cornflakes, zieh bei deiner Freundin oder bei deinen Eltern ein, aber gehe niemals unter Null. Also unterzeichne nicht für einen Kredit, den du nicht zurückzahlen kannst. Vielleicht kannst du 30.000 Kredit machen, das empfehle ich nicht, aber da kann man sagen, das kannst du dann über 4-5 Jahre mit einem normalen Job abzahlen. Aber auf gar keinen Fall darfst du für deinen Traum, egal wie groß der Traum ist, einen so hohen Kredit aufnehmen, dass du ihn nie wieder zurückzahlen kannst. Mhm. Diesen dummen Fehler, den ich gemacht habe. Und das ist heute einer meiner wichtigsten Messages. Macht das nicht.
Frank, einfache Frage. Woran erkennst du eine gute Idee?
Ich komme erstmal vom Gründer. Am besten vom Gründerteam. Die müssen für diese Idee brennen. Nicht, weil sie sagen, ja, ich habe gerade gesehen, da gibt es ja einen Trend, veganes Hundefutter, da haben wir jetzt was zusammengemischt und das wird super. Sondern ich muss wissen, ich habe dieses Problem gehabt und ich habe es für mich gelöst. Und deswegen, egal was notwendig sein wird, ich werde dieses Produkt umsetzen. Dieses Feuer, die Passion für das Produkt in dem Gründer, besser Gründerteam, die muss ich spüren.
Du hast mal den Satz gesagt, ein Gründer muss einen unfairen Vorteil haben. Was ist denn damit gemeint?
Ja, der unfaire Vorteil ist zum Beispiel, wenn ein Gründer, bleiben wir beim Hundefutter, seit 20 Jahren Hunde kennt, eine Zucht hat und genau weiß, wie die sich entwickeln, dann ist das unfair für die anderen, weil er wirklich weiß, wie Hunde auf Futter reagieren und damit ist er kompetenter und besser als andere. Mhm. Und das ist wichtig, weil wenn ein Team sich irgendwie zusammenwürfelt und keiner kann wirklich was viel, viel besser als 99,999% aller Menschen, dann wird er wahrscheinlich scheitern, weil genau das braucht es, diesen unfairen Vorteil, damit man das Produkt erfolgreich am Markt platzieren kann.
Bestimmt gibt es einige da draußen, die jetzt sagen, ja, also weiß nicht, so mein Job irgendwie so richtig, Bock habe ich auch nicht mehr. Das wäre vielleicht auch was für mich, zu gründen und mich selbstständig zu machen. Was sagst du denen?
Nicht alle sind zum Gründen geboren, das muss man auch fairerweise sagen. Und genau das, wenn du da sitzt und ja, denke ich mal hier drüber nach und darüber nach, ach, dann gehe ich noch Party, dann mache ich noch ein bisschen Urlaub, ach ja, immer noch tolle Idee, dann bist du kein Gründer. Der richtige Gründer, der kann nicht mehr. Der dreht durch. Der will loslegen. Das ist sein Thema. Der kann gar nicht mehr anders. Wenn du nicht loslegst, bist du kein Gründer.
Sag mal, würde es irgendwas bringen, auf dich zuzulaufen mit so einem Stapel Zettel in der Hand? Sag, hier, pass mal auf. Herr Thelen, hier ist mein Businessplan. Wenn Sie mal kurz drüber gucken. Ich sag mal 100.000 Euro, 10% meiner Geschäftsanteile.
Ja, das ist schon das Schlimmste, was man machen kann. Erstens, Herr Thelen, sondern man sagt Frank.
Ja.
Zweitens, Papier will ich nicht.
Ja.
Drittens, Geld und Anteile interessieren mich nicht, sondern ich muss wissen, was deine Idee ist, was dein Produkt ist. In 30 Sekunden, warum sie die Welt verändert.
Aber es musste doch wahnsinnig auf den Sack gehen, dass inzwischen wahrscheinlich ohne Ende Mails und Businesspläne bei dir reintrudeln und jeder sagt, hier, ich habe die Mega-Idee, willst du einsteigen, komm, guck mal durch, oder? Das werden doch Tausende sein inzwischen, oder?
Tausende und glücklicherweise ist ja mein Team davor, also die bekommen ja die E-Mails und Anrufe und so weiter. Aber das Schlimmste, und das passiert wirklich fast jede Woche, einmal die Woche ungefähr gehe ich auf eine öffentliche Toilette, weil ich auf irgendeinem Event bin oder sonst was. Und man glaubt wirklich nicht am Pissoir, also gerade während man wirklich auch ein wichtiges Thema eigentlich auch der nebenan zu erledigen hat, sprechen einen die Leute an. Und da frage ich mich, was ist kaputt? Ja? Und das passiert wirklich.
Was sagst du denen dann?
Es tut mir sehr leid, aber ich habe gerade hier ein anderes Thema.
Ganz Deutschland kennt dich natürlich aufgrund der Höhle der Löwen. Eine wahnsinnig erfolgreiche Startup-Sendung, bei der du, ich glaube, von Anfang an dabei bist, oder?
Der einzige Urlöwe, der bis vor 2 Tagen jeden Pitch gesehen hat, weil da hatte ich meinen ersten freien Tag sozusagen. Es war das erste Mal, dass die Höhle der Löwen gedreht wurde ohne mich.
Weißt du noch, bei wie vielen Unternehmen, Firmen du beteiligt bist?
Ja, es entstehen ja nicht alle Deals, also werden dann wirklich umgesetzt. Das ist ja auch das Schöne und das Schlechte an der Sendung, weil es wirklich mein Geld und meine Zeit ist. Sagt man teilweise Deals im Fernsehen zu, in der Show, im besten Wissen und Gewissen, merkt dann aber, verdammt, das passt eigentlich nicht. Also die haben doch einen anderen Plan oder die haben irgendwas nicht gesagt. Oder man merkt einfach in den ersten 2-3 Tagen der Zusammenarbeit, wir beide, das wird nichts.
Mit welcher Geschäftsidee müsste man auf dich zukommen, damit du sagst, da würde ich sofort einsteigen? Gibt es sowas?
Definitiv. Ich habe ja auch in meinem Buch die wichtigen Zukunftstechnologien beschrieben. Und genau, wenn jemand in diesem Bereich ein gutes Produkt baut, dann investieren wir. Also dann, und natürlich ein guter Kopf dahinter steht. Das sind halt sowas wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Blockchain, Energie, also wie kann ich Energie speichern? Das sind die Themen, die uns bewegen. Und wenn wir da großartige Sachen sehen, dann wollen wir unbedingt schnell investieren.
Frank hat vorhin schon erzählt, dass er momentan wirklich viel, viel Geld investiert in die Idee Flugtaxen. Und zwar deutschlandweit. Flugtaxi. Frank, wie lange wird es noch dauern, bis du mit dem Flugtaxi hier zu uns in den Sender kommst? Wie lange dauert das noch?
Sehr, sehr bald. Und das ist auch.
Was heißt denn sehr, sehr bald? Also 5 Jahre, 10 Jahre, weniger?
Viel weniger.
Ernsthaft?
Also verfolgt es einfach auf Lilium Aviation, die haben auch Social Media Accounts, da kann man das ganz verfolgen, aber es ist alles sehr viel näher und sehr viel größer, als man denkt. Es gibt jetzt gerade eine Abschätzung, dass in, glaube ich, 2025 der Markt für Flugtaxis 1,6 Trillionen ist. Und das ist ja genau, was wir gesagt haben. Diese neue Art und Weise zu fliegen, die ist sehr sicher, die hat keine Emission, die ist sehr günstig. Deswegen wird das ein ähnlich großer Markt wie die Autoindustrie heute. Und ganz viele haben uns ausgelacht oder belächelt. Und das ist nicht in Ordnung, das ist schade, wenn Deutschland immer diese Bedenkenträger haben. Und jetzt werden wir in den nächsten Jahren zeigen, dass hier eine neue Industrie entsteht und wir das erste Mal wieder hoffentlich einen Weltmarktführer in Deutschland aufbauen. Das ist eine große Herausforderung, so ein Unternehmen in einem großen Markt, der so relevant ist, dass danach es 100 Milliarden wert wird, aufzubauen. Und,
Das wäre dein 10 Jahre, also dein ganz konkreter 10-Jahres-Plan wäre, Frank Thelen investiert nachher in ein Unternehmen oder stellt das mit auf die Beine, was am Ende des Tages Weltmarktführer ist in einer Zukunftstechnologie und 100 Milliarden Dollar wert.
Ja, ab 100 Milliarden hat man halt einen großen Bereich, der für die Menschheit relevant ist, sauber besetzt. Und das brauchen wir als Deutschland, damit wir auch wieder mitsprechen können. Denn heute sind wir wirklich von USA und China komplett technologisch abhängig. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist natürlich ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Aber es ärgert mich, weil wir so ein tolles Land sind. Aber wir haben es irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Und da will ich jetzt versuchen, meinen kleinen Beitrag zuzuleisten.